die Reichweitenstabilität der Fahrzeuge hat sich permanent laufend weiterentwickelt. Auch die Kosten, 32 Millionen, die wir sogar nur in den Fuhrpark investieren. In Summe haben wir 20 Megawatt Peak Photovoltaik, sind damit einer der größten, also ein volles Commitment des gesamten Unternehmens zu dieser Strategie.
What goes on? Der elektrifizierende Podcast für Unternehmen mit Katrin Hansl. Herzlich willkommen bei What Goes On, dem elektrifizierenden Podcast für Unternehmen. Wir werfen heute einen Blick auf und in ein Unternehmen, das Elektromobilität seit Jahren konsequent lebt, die österreichische Post AG. Sie betreibt heute mit mehr als 6.000 Fahrzeugen die größte E-Flotte des Landes, vom E-Bike bis zum Transporter. Nur wie hat damals alles begonnen? Was waren die größten Hürden und was braucht es, um auch im ländlichen Bereich eine elektrische Zustellung zu fahren? Mein heutiger Gesprächspartner ist Peter Umundum. Er ist der Generaldirektor, Stellvertreter der österreichischen Post AG sowie Vorstand für Paket und Logistik. Mit ihm spreche ich über die Strategien, über die Erfahrungen und was es braucht, um so ein großes Unternehmen Schritt für Schritt in eine CO2-freie Mobilität zu führen. Herzlich willkommen, Peter. Schön, dass du hier bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, mit dir über die CO2-freie Zukunft der österreichischen Post AG reden zu dürfen.
Ihr habt bei der österreichischen Post sehr, sehr früh auf die E-Mobilität gesetzt, und zwar zu einer Zeit, wo Reichweiten und Ladeinfrastruktur noch nicht sehr verlässlich waren. Wann habt ihr denn begonnen? Was waren da so die ersten Erfahrungen und wie hat das die Post gesamt gemeistert, auf die Elektrifizierung zu setzen?
Ja, tatsächlich haben wir im Jahr 2010 bereits begonnen mit den ersten E-Fahrzeugen, also wirklich sehr, sehr früh. Damals war auch die Verlässlichkeit, die Stabilität noch nicht in der Form gegeben, wie es heute gang und gäbe ist. Und das war auch so ein bisschen manchmal auch der Running Gag unter den Zustellern. Werden wir heute fahren oder werden wir heizen, gerade im Winter, wenn es kalt war. Also es war wirklich manchmal schwierig, auch mit den Reichweiten. Das hat sich inzwischen wirklich toll entwickelt. Und ja, von diesen Erfahrungen haben wir auch wirklich gut profitiert.
Und heute, also du hast schon gesagt, 2010 war der Start, heute 2026 schaut alles anders aus. Da gibt es jetzt einen ganz großen Meilenstein, der auch ansteht, Stichwort Grünes Wien. Welche Etappen auf diesem Weg waren denn entscheidend, so einen großen Meilenstein zu erreichen? Und was hat sich da auch getan in Sachen Reichweite, Ladeinfrastruktur und auch die Alltagstauglichkeit?
Ja, wir haben viele Themen sozusagen auch erleben müssen auf unserer Lernkurve. Es war so, die Reichweitenstabilität der Fahrzeuge hat sich permanent laufend weiterentwickelt. Auch die Kosten, auch in einer positiven Entwicklung für uns. Ich glaube, es war auch wichtig sozusagen, dass von Anfang an auch das durch die öffentliche Hand auch unterstützt war, hat auch geholfen. Inzwischen können wir später vielleicht noch kurz reden, auch einen positiven Business Case dahinter. Es waren dann wichtige Schritte dazwischen, dass unsere Fahrzeuge, auch die Kapazitäten auch immer größer werden mussten. Also wir sind ja extrem stark gewachsen bei den Paketmengen. Also wir haben damals 2008, 2009 haben wir so 50 Millionen Pakete transportiert. Heuer, also im Jahr 2025, waren es 232 Millionen der Größenordnung. Man sieht auch den Bedarf an Kapazitäten. Briefmengen gehen nicht zurück. Und es waren dann schon so Entwicklungen, die wir mit unseren Zustellern auch gemeinsam gemacht haben. Inzwischen ist es wirklich so, dass die Zusteller darauf warten, ihre E-Fahrzeuge zu bekommen. Eine wichtige Erfahrung war es auch, dass wir eine Großstadt wie Graz mit 300.000 Einwohnern 2021 zu 100% auf E-Mobilität umgestellt haben, also zu 100% CO2-freie Belieferung. Das waren nicht auch besondere Herausforderungen, auch was Ladekapazitäten betrifft, Standfestigkeit betrifft, aber da haben wir gelernt, das funktioniert. Dann haben wir weitere Ballungsräume, Innsbruck, Salzburg nachgezogen und 2025 wurde Wien umgestellt und inzwischen wird auch ganz Wien zu 100% CO2-frei beliefert.
Die größte E-Flotte des Landes ist ja nicht nur eine Frage der Technik. Die Technik ist da und die funktioniert, das wissen wir. Nur natürlich hat so eine Umstellung der Flotte auf eine E-Flotte auch Impact auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auch auf die Arbeitsprozesse. Vor allem, weil sich ja das Geschäft, wie du gesagt hast, auch sehr verändert hat, einfach im Paketvolumina zum Beispiel. Wie haben denn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diesen Umstieg erlebt? Gab es da anfangs vor allem auch Gegenwind? Gab es da Kritik an der E-Mobilität? Wo steht sie heute?
Ja, es war immer viel Neugier vorhanden, ist meine Wahrnehmung. Aber mit den ersten Erfahrungen, wo teilweise auch dann die Reichweiten nicht ausgereicht haben, hat es auch Gegenwind gegeben. Also das war schon ein Thema. Und sozusagen dann mit den neuen Fahrzeuggenerationen, bessere Batteriekapazitäten, hat sich das dann wirklich Schritt für Schritt verbessert. Ja, und inzwischen ist es wirklich so, dass die Mitarbeiter auf mich zukommen und ihre E-Fahrzeuge einfordern, weil sie einfach merken, es hat Vorteile. Vorteile zum einen einmal sozusagen im ganzen laufenden Betrieb. Wir haben ja viel Stop-and-Go-Verkehr klarerweise mit unseren Abgabestellen, wo man permanent dann auch kurz stehen bleiben, wieder anfahren und so weiter. Gibt's große Vorteile. Die Fahrzeuge sind ja auch modernste Technologie, die wir hier einsetzen, was die ganze Beladung betrifft, was Heizungssysteme betrifft, Lenkradheizung, Klimaanlagen und so weiter. Wirklich alles hervorragend in Schuss. Und auch die, für uns auch die gesamte Fehleranfälligkeit, Wartungsintensität, ist nicht mit diesen E-Fahrzeugen wesentlich besser als mit einem Diesel. Es ist ja weniger Technik drin und dadurch auch weniger fehleranfällig. Hilft uns auch in den laufenden Wartungskosten, aber wirkt auch bei den Mitarbeitern positiv, weil die Fahrzeuge einfach immer gut verfügbar sind.
Das heißt, ihr habt das gesamte Team da gut mitnehmen können und begeistern können für die E-Mobilität, sodass heute schon quasi gestritten wird um die E-Fahrzeuge. Ja. Aber es ist ja auch kein Ende in Sicht, das werden ganz bestimmt noch mehr kommen. Also wir auch so, ja?
Nicht nur mitnehmen können, sondern wir haben sie auch wirklich als Partner auch ganz eng eingebunden. Also ihre Erfahrungen sozusagen, die werden auch permanent dann in die nächste Fahrzeuggeneration mitgenommen. Es ist auch so, dass wir mit einigen Produzenten auch eine sehr enge Abstimmung haben, gewisse Rückmeldungen kommen, wie sich Türen öffnen und also gewisse Spezialitäten sozusagen in der Paket- und Brieflogistik werden auch dann rückgemeldet und dann wird auch in einer nächsten, übernächsten Generation wird auch dann bereits darauf reflektiert. Und auch solche Feedbacks sozusagen sind dann ganz, ganz wichtig. Und die Mitarbeiter erkennen auch, dass das auch angenommen wird.
Das heißt, sie dürfen sogar mitgestalten.
So ist es, genau.
Ja, das ist die Königsdisziplin. Wer jetzt so eine große E-Flotte hat, braucht jetzt nicht nur die Menschen, die das auch mit bedienen und auch mitgestalten wollen, sondern vor allem auch die Infrastruktur dazu. Da braucht es ein durchdachtes Gesamtsystem, damit das funktionieren kann. Wie macht ihr das bei der Post, um die Infrastruktur da zeitgerecht schon mitzudenken, um für einen Ausbau vorzubereiten?
Also auch hier wieder gibt es nicht mehrere Komponenten. Begonnen uns auch dort damit, dass wir bereits seit 2012 nur mehr mit grünen Strom betanken. Also die gesamte Post wird mit grünen Strom betrieben. Es gibt dann ja auch Spezialitäten, die zu berücksichtigen sind, dass die Mitarbeiter, dass viele Mitarbeiter sagen, auch nach ihrem letzten Zustellgang nach Hause fahren dürfen können mit dem Fahrzeug. Und dann stellt sich die Notwendigkeit, dass dann zu Hause geladen wird. Da haben wir auch eine sehr intelligente Lösung mit einem steirischen Startup durchgeführt, wo es gelungen ist, ein intelligentes Kabel zu implementieren. Das heißt, er tankt dann zu Hause, er muss nur nachweisen, dass er auch dort grünen Strom hat. Und wenn der Nachweis getätigt ist, dann kann die Zustellerin, der Zusteller zu Hause betanken. Das Fahrzeug ist am Morgen dann wieder sozusagen voll betankt und geht dann wieder voll in den Zustellbetrieb, fährt dann erst in die Zustellbasis und geht dann in den Zustellbetrieb. In Summe haben wir 20 Megawatt Peak Photovoltaik bei unseren Verteilzentren, Zustellbasen implementiert, sind damit einer der größten Photovoltaik-Aufdachnutzer sozusagen. Das sind rund 20% unseres gesamten Energiebedarfs, den wir dann auch selber produzieren. Die wird nicht dann auch zum Betanken der Fahrzeuge eingesetzt. Was uns hier auch hilft, unter Anführungszeichen, dass wir nicht auch sehr viel in Infrastruktur, Gebäude auch investieren müssen durch das stark steigende Paketwachstum. Das heißt, immer, wenn wir ein neues Verteilzentrum bauen, eine neue Zustellbasis bauen, wird klarerweise immer schon absolut grün gebaut. Das heißt, Photovoltaik am Dach, die ganze Beladetechnik für die Fahrzeuge, aber auch Wärmepumpen und. Das ist dann eigentlich ein Standard, den wir dort einsetzen.
Das heißt, so ein Logistikzentrum oder eine Postbasis ist ein Verkehrsknotenpunkt, nicht nur für die zahlreichen Pakete, die dort eingehen und wieder ausgehen, sondern auch in Sachen Strom, Ladeinfrastruktur. Was bedeutet das dann für das Zusammenspiel von Zustelllogistik, von Fahrzeugverfügbarkeit, aber auch dem Strombedarf?
Also ist richtig, es ist wirklich ein Knoten und es gibt auch viele Standorte, wo wir sagen, wo auch die bestehenden Kapazitäten nicht ausgereicht haben, wo wir auch nachrüsten mussten. Auch dort sind wir noch nicht ganz durch in allen Standorten. Du hast richtig gesagt, wir haben jetzt 6.000 Fahrzeuge von unseren 10.000 Fahrzeugen bereits umgestellt. Es werden heuer wieder rund 1.100 Fahrzeuge dazukommen, also auf der letzten Meile. Wir reden inzwischen halt ausschließlich von zweispurigen Fahrzeugen. Es gibt ja auch noch Zustellfahrräder und auch einige Mopeds, auch die sind ja komplett bereits umgestellt. Aber die Tendenz geht klar Richtung zweispurig. Wir haben auch begonnen, unsere Lkw-Flotte umzustellen. Wir haben eine Zwischentechnologie jetzt hier eingeführt, dieses HVO 100, also mit einer CO2-Einsparung von 80-90%, aber wir sehen es eher als Zwischentechnologie und sind nicht sicher, wie lange die Verfügbarkeit hier gegeben sein wird. Das heißt, auch hier das klare Commitment zu E-LKWs. Die ersten 6 E-LKWs sind bereits in Betrieb. Auch hier sieht man bereits, die Reichweiten werden auch hier besser von Generation zu Generation. Wir setzen es einerseits so im Pendelverkehr ein, zwischen zum Beispiel am Flughafen Wien und Wien-Inzersdorf, oder wir haben in Graz 2 Standorte, die wir miteinander verbinden, da geht es hervorragend. Sehen aber auch, dass die Reichweiten länger werden und vor allem auch in der Belieferung von Filialen und so weiter werden E-LKWs bereits jetzt gut eingesetzt.
Also eigentlich vom kleinsten bis zum größten Gerät sehen wir schon E-Autos in all ihren Facetten auf der Straße. Man muss ja auch sagen, diese Elektromobilität in der Dimension, wie ihr sie hier operiert, ist ja sehr unterschiedlich. Es kommt darauf an, wo befinden wir uns in einer Stadt, wo die Strecken mal kürzer sind, das Ladenetz dichter ist. Und am Land haben wir eine ganz andere Realität. Wie begegnet ihr bei der Post diesen regionalen Unterschieden? Gibt es dann spezielle Fahrzeuge, die mal nur da oder dort im Einsatz sind?
Ja, ist eine gute Frage. Also ich glaube, was man vielleicht drunter legen muss, dass wir nicht eine wirklich extreme Transformation sehen, auch der Sendungsmengen, die wir jetzt zu transportieren haben. Ne? Also wenn ich auf die Briefmengen blicke, dann waren die Briefmengen vor 10 Jahren ungefähr doppelt so groß wie aktuell. Ne? Umgekehrt, im Paketgeschäft haben wir den Faktor 4 bis 5 an Steigerungen dazu. Das heißt, es verschieben sich hier Volumina, Gewicht und so weiter. Und das muss man auch berücksichtigen. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf unsere Zustellformen. Wir sind nach wie vor natürlich in innerstädtischen Bereichen auch noch immer wieder mit Fahrrädern, auch teilweise mit Handkarren, die inzwischen auch teilweise elektrisch betrieben werden, weil die auch sehr, sehr schwer sind. Aber wir sind dann auch mit Handkarren und Fahrrädern unterwegs. Und verstärkt sozusagen wird aber auch hier, geht es auch Richtung zweispuriger Fahrzeuge, wenn ich das Paketaufkommen auch gerade auch in den Ballungsräumen extrem steigt. Und die Fahrzeuge werden tendenziell vor allem dann im ländlichen Bereich auch noch mal größer, weil eben auch Reichweiten besser werden und weil auch wieder Paketkapazitäten nach oben gehen. Und dadurch braucht es dann auch größere Zustellgebiete und bessere Reichweiten. Also je nachdem sozusagen werden hier unterschiedliche Fahrzeugtypen eingesetzt. Es gibt auch diese dreirädrigen Keyboard-Systeme mit Anhängern, die in Ballungsräumen auch verwendet werden. Das ist dann so eine Mischung zwischen Brief- und Paketzustellung. Also auch solche Themen gibt es. In Summe versuchen wir sehr stark, bei uns heißt es, im Verbund zu produzieren, also sowohl in den Logistikzentren als auch in der Transportlogistik, als auch auf der letzten Meile praktisch Produkte gemeinsam zu sortieren, zu transportieren, zuzustellen.
Mhm. Die Elektrifizierung im Nutzfahrzeugbereich schreitet ja allgemein in großen Schritten voran, nicht nur bei euch bei der Post. Im Schwerverkehr, wie du vorher schon gesagt hast, ist es doch noch eher eine Herausforderung. Ihr habt schon 6 große LKWs im Einsatz. Dennoch, wo stößt denn dieser LKW derzeit an die Grenzen, sei es jetzt mit Ladezeiten oder auch Reichweite oder Wirtschaftlichkeit? Wo wird da die Reise hingehen?
Ja, also mich erinnert es ein bisschen an die Startphase bei unseren Zustellerfahrzeugen. Das war durchaus ähnlich. Auch dort war es so, dass damals die Fahrzeuge nicht wesentlich teurer waren als herkömmliche Dieselfahrzeuge, dass die Reichweiten noch nicht voll ausreichend waren und auch der Komfort sozusagen nicht dort war, wo jetzt ist. Ne? Und eine ähnliche Entwicklung sehen wir auch bei den LKWs. Vom Komfort her, muss ich sagen, sind die Fahrzeuge bereits hervorragend ausgestattet. Die sind wirklich top. Also die werden geliebt von unseren Fahrern. Preislich sind sie schon noch so circa beim gut Doppelten im Vergleich zu einem Dieselfahrzeug. Also das ist schon auch einmal ein Thema, das auch uns beschäftigt. Hier gibt es auch ein gewisses Förderregime, das auch ein bisschen hilft. Aber ein Teil bleibt natürlich auch beim Unternehmen dann hängen. Und eigentlich das Kernthema sind noch die Reichweiten. Wir sind nicht auch dabei, an unseren großen Standorten Schnellladeeinheiten zu installieren, damit sehr kurzfristig sozusagen Strom wieder aufgeladen werden kann. Es funktioniert auch gut, aber auch das ist teuer. Aber man sieht, wie gesagt, von Generation zu Generation, wie sich Preis sozusagen in die richtige Richtung entwickelt, die Reichweiten besser werden. Und ich gehe davon aus, dass man auch hier in den nächsten 3, 4, 5 Jahren dann schon auch von Gesamtkosten, DCO, vergleichbar sind mit einem Diesel, und wir werden konsequent diesen Schritt weitergehen. Sage aber auch dazu, dass wir hier Technologie offen bleiben wollen, auch beobachten werden, was tut sich im Bereich von Wasserstoff als mögliche wirklich als Alternative. Was tut sich aber auch im Bereich sonstiger Treibstoffe? HVO habe ich vorher schon kurz erwähnt. Wenn es hier Weiterentwicklungen gibt, werden wir auch das testen. Ne?
Seid ihr immer bereit, neue innovative Zugänge auch aufzugreifen. Was tut sich denn da technologisch aktuell oder in naher Zukunft? Welche Entwicklungen können wir da erwarten?
Ja, wir haben im letzten Jahr eine spezielle Herausforderung auch gelöst, auch wieder mit Partnern gemeinsam klarerweise, dass wir nicht auch E-Allradfahrzeuge benötigen. Österreich ist gebirgig und wir müssen every day, every door und das ist also auch auf jeden Bergbauernhof müssen wir zustellen. Und im letzten Jahr haben wir erstmal jetzt auch E-Allradfahrzeuge eingesetzt, die auch hervorragend funktionieren. Also das war auch ein wichtiger Baustein. Die waren auch in der Verfügbarkeit etwas hinten nach. Und wie gesagt, seit 2025 sind die verfügbar. Und das Zweite, wo wir mit ersten Experimenten auch gestartet sind, ist Vehicle to Grid. Das heißt, die Fantasie, die wir haben, ist, dass unsere 10.000 Fahrzeuge auch immer irgendwie ein großer Pufferspeicher sein könnte, dass eben dann dort auch Strom beladen wird, vielleicht von unseren Photovoltaik-Aufdachanlagen und wird den Strom dann wieder zu einem Zeitpunkt abziehen, wo er nicht zum Fahren benötigt wird, wo man dann Maschinen damit betreiben oder zum Heizen oder was auch immer. Also auch das ist eine Überlegung, die existiert und wo wir erste Schritte jetzt auch gegangen sind.
Für euch bei der Post endet die E-Mobilität ja nicht an der Landesgrenze. Ihr seid international tätig. Wie unterschiedlich sind da jetzt die Voraussetzungen, vor allem hinsichtlich der E-Mobilität? Wie ist die Akzeptanz vor Ort? Wie sind die Fördermaßnahmen? Was tut sich da international bei euch?
Also ich muss vielleicht kurz einbegleiten. Wir haben nicht Langfristziele, die wir uns auch in der Konzernstrategie festgeschrieben haben und auch mit jährlichen Messkriterien. Die wesentlichen Bausteine dazu sind, dass wir bis 2030 auf der letzten Meile in Österreich zu 100% CO2-frei sein wollen. Das wird dann so zeitverschoben, 3, 4, 5 Jahre dann auch in Ost-Südosteuropa, Türkei möglich sein. Und bis 2040 wollen wir dann sozusagen zu 100% CO2 reduziert haben. Heißt auch der gesamte Schwerverkehr und auch die gesamte Immobilien. Da sind wir auf einem guten Weg. Wie man schon daraus erkennt, sind wir sozusagen in Ost-Südosteuropa, Türkei einige Jahre hinten nach sozusagen in der Entwicklung. Auch mit dem Vorteil, dass wir das Know-how, das wir uns in Österreich aufgebaut haben, dort auch nutzen im Gesamtkonzern. Und das ist dann länderweise wirklich sehr stark unterschiedlich, hängt ab von Förderregimen, auch von Regulatorien. Wir sind in der Slowakei, also im benachbarten Ausland, schon sehr, sehr gut unterwegs, haben dort zahlreiche Fahrzeuge bereits umgestellt. Auch in der Türkei, da haben wir eine ähnliche Logik wie vorher, das grüne Graz oder grüne Wien. Haben wir dort das grüne Bottrum gestartet. Also auch dort gibt es Ballungsräume, wo wir mal zu 100% umgestellt haben. Aber wie gesagt, das Ganze ist ein bisschen Zeit verschoben, aber mit dem klaren Ziel, das so mit, wie gesagt, 4, 5 Jahren im Abstand spätestens auch nachgezogen zu haben.
Das heißt, kann man sagen, dass ihr die regionalen Besonderheiten, die ihr hier die letzten Jahre schon getestet habt und erfolgreich herumgesetzt habt, ihr zu einer strategischen Stärke dann bei den Tochterbetrieben macht im Ausland?
Ja, also nicht nur im Ausland, auch in Österreich. Also ich glaube, wir sind europaweit wirklich Vorreiter. Man merkt es auch daran, dass viele internationale Logistiker auch zu uns kommen und von uns auch erfahren wollen, wie wir das gemacht haben. Wir haben auch den anderen Beratungsvertrag bereits nach außen vergeben, wo wir auch andere Fuhrparkumstellungen begleitet haben. Also wirklich vorne mit dabei. Und klarerweise, nachdem wir das Ganze als Gesamtnetz in unseren Zielländern, wir sind in 14 Ländern, Europas und Asiens inzwischen bereits unterwegs, wollen wir diesen Vorteil auch nicht unseren Kunden auch weitergeben. Wir erreichen ja mit unseren Netzwerken inzwischen 150 Millionen Empfängerkunden, ist vielleicht in Österreich gar nicht so bekannt. Das sind in Österreich nur knapp 10 Millionen davon sozusagen, aber Großteil nicht dann in Ost- und Osteuropa, Türkei, Aserbaidschan, Georgien, wo wir gestartet sind. Und die Transformation der Erfahrungen, die wir in Österreich nicht gelernt haben, die werden dort auch dann hintransportiert. Ja.
Du hast vorher schon erzählt, das große Ziel für 2030 ist es, dass die österreichische Post flächendeckend mit E-Fahrzeugen, mit E-Bikes oder auch zu Fuß zustellt. Ein sehr ambitioniertes Vorhaben, wie ich finde, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass ihr das auch rocken werdet. Das verlangt jedenfalls jede Menge Planung, auch hinsichtlich der Infrastruktur und Umsetzungsstärke. Wie sieht denn jetzt da der Fahrplan konkret aus? Was braucht es noch, damit dieses Ziel 2030 auch erreicht werden kann?
Ja, wenn man es nur jetzt arithmetisch hernimmt, 10.000 Fahrzeuge, wir stehen bei knapp über 6.000, braucht es jedes Jahr rund 1.000 Fahrzeuge, die wir sozusagen wieder vom Diesel auf E-Mobilität transformieren. Das werden im heurigen Jahr sind es sogar knapp mehr als 1.000, die wir geplant haben. Vielleicht spannend ist ja auch hier zu ergänzen, dass wir in den letzten Jahren immer eine Mischung hatten aus europäischen Fahrzeugen und auch chinesischen Anbietern. Wir schreiben regelmäßig neu aus. Die Europäer haben jetzt hier gut nachgezogen. Also wir haben jetzt mit Stellantis und Renault wieder zwei europäische Konzerne sozusagen dazu bekommen, die uns hier gut servicieren. Vielleicht auch eine gute Nachricht für die Europäische Union. Absolut. Und für Österreich. Mhm. Im heurigen Jahr sind es 32 Millionen, die wir sagen, nur in den Fuhrpark investieren. Also geht wirklich viel Geld rein. Aber wir sehen, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, wir sehen, es kommt sowohl bei unseren Empfängerkunden, also bei Herrn und Frau Österreicherin, sehr, sehr gut an, aber auch besonders bei unseren Versenderkunden. Also wir haben einige Kunden auch deswegen gewonnen, weil wir sozusagen grün zustellen und in den internen Bewertungen ist das ein echter Faktor. Es gibt keine Zahlungsbereitschaft, sage ich auch dazu, weder auf der Empfänger- noch auf der Versenderseite, aber in einer Gewichtung, in den Bewertungen hat es Relevanz.
Im Gelb steckt ganz viel Grün, das lese ich auch oft auf der Straße und das habe ich heute auch sehr stark durchgehört, das ist tatsächlich so. Zum Abschluss unserer Episode habe ich noch an dich, Peter, eine sehr persönliche Frage und zwar, was bedeutet es für dich, die Mobilitäts- und Energiewende aus eigener Kraft voranzutreiben?
Ich habe zwei Enkelkinder und ja, irgendwie ein Auftrag sozusagen für mich als Teil der älteren Generation, sicherzustellen, dass nicht auch die Zukunft der Enkelkinder und der Urenkelkinder und so weiter, dass das gut abgesichert wird. Und das ist ein wichtiger Beitrag dazu. Aber sozusagen, es braucht auch, und ich bin nicht auch Vorstand der Österreichischen Post AG, es braucht auch eine kommerziell gute Rechnung dazu. Und inzwischen ist es auch so, dass eben vor allem auf der letzten Meile die E-Fahrzeuge sich besser rechnen als vergleichbare Technologien. Das hat natürlich auch mit unserem Einsatzgebiet zu tun, aber das funktioniert sehr, sehr gut. Es kommt bei unseren Kunden sehr gut an. Unsere Kunden fordern das, wünschen das. Ist für mich auch ein Auftrag. Nicht? Man muss den Kunden zuallererst zufriedenstellen, damit das Geschäft funktioniert. Und ja, mit diesen drei Komponenten, glaube ich, fühlen wir uns da auf einen guten Weg. Wir haben auch unsere Strategie im letzten Jahr neu definiert, wo das Thema Nachhaltigkeit, nachhaltige Logistik wieder im Kern der Strategie steht. Also ein volles Commitment des gesamten Unternehmens zu dieser Strategie.
Herzlichen Dank für das Gespräch, Peter. Dankeschön.
Ich danke dir.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Elektromobilität in der Zustellung längst kein Pilotprojekt mehr ist, sondern Realität, gelebte Realität mit messbarem Impact. Wer heute Verantwortung übernimmt, der stellt nicht einfach nur seinen eigenen Fuhrpark um, sondern sendet ein starkes Signal in Richtung Zukunftsfähigkeit. Die Erfahrungen aus dem Alltag bei der österreichischen Post AG mit mehr als 6.000 E-Fahrzeugen zeigt, es braucht eine klare Strategie, es braucht technologisches Feingefühl und Durchhaltevermögen. Dann ist die Elektromobilität in der Logistik machbar und skalierbar. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Sie, liebe ZuhörerInnen und ZuseherInnen, fürs Dabeisein. Begleiten Sie uns auf unserer Reise zur Mobilitäts- und Energiewende. Bis zum nächsten Mal bei What Goes On.